Wir werden heute weitermachen mit dem Thema großer Glaube, weil großer Glaube was ganz Wichtiges ist. Nachdem wir mit großen Herausforderungen konfrontiert sind, brauchen wir auch großen Glauben, oder? Falls ich so ein bisschen herumhinke oder mich heute auf den Stuhl setze, das liegt daran, dass ich einmal schauen wollte, ob mein Motorrad oder ein VW-Bus stärker ist. Und der VW-Bus hat gewonnen. Ich habe einen Motorradunfall gehabt und bin dankbar, dass der Herr mich da bewahrt hat und nicht viel mehr passiert ist, außer dass der Fuß ein bisschen lädiert ist. Aber nichts, was die Natur wieder heilen kann. Oder ein guter Mechaniker. Und für das bin ich dankbar, weil, wisst ihr, als Kinder Gottes sind wir nicht vor allem bewahrt. Als Kinder Gottes gehen wir auch immer wieder durch Dinge hindurch. Manchmal sind wir selber schuld, weil wir so dumm sind. Und so wie bei mir jetzt das der Fall war. Aber selbst in diesen Dingen steht Gott uns bei. Es ist einfach so schön, jemanden zu haben wie Gott, der uns nie hängen lässt. Der nicht sagt, ja, jetzt bin ich selber schuld, jetzt geht mir nichts an. Sondern der trotzdem seine schützende Hand drüber hält. Wo ich nicht Angst haben muss, mache ich jetzt alles richtig und dann vielleicht ist Gott mir gnädig, sondern wo ich wissen darf, ich habe ihn eingeladen in mein Leben. Ich habe ihm bekannt, dass ich ihn brauche, weil ich ein Sünder bin. Und er ist gekommen und hat mein Leben verändert. Und jetzt schaut er auch auf mich. Abgesehen davon hat er davor auch schon auf mich geschaut. Aber wenn ich jetzt das mit ihm gemeinsam mache, dann ist eine ganz andere Kraft und eine ganz andere Power dahinter, weil ich möchte, dass er in mein Leben hineinwirkt. Weil ich möchte, dass er mich vor Dummheiten bewahrt und selbst wenn ich mal Dummheiten mache, trotzdem mittendrin ist. Und da dürfen wir und können wir dann auch von ganzem Herzen dankbar sein. Und das bin ich auch wirklich, weil es hätte auch anders ausgehen können. Und wir haben einfach einen guten Gott. Wir haben einen Gott, auf den wir uns so verlassen können. Ich bin manchmal so hin und weg und denke, was würde ich tun, wenn es ihn nicht geben würde? Mal abgesehen davon, dass man keine Gedanken machen müsste, weil dann gäbe es mich auch nicht. Dann wäre keiner von uns da, weil Gott uns alle geschaffen hat. Im Kolosserbrief steht drin, dass Jesus Christus die ganze Schöpfung zusammenhält. Wenn er nicht ständig hineinwirken würde, dann wäre das alles nicht mehr existent. Er ist die Grundlage, dass es uns gibt, aber er ist auch die Grundlage, dass diese Welt weiter besteht. Und was für ein wunderbarer Gott, der in all dem Chaos, das wir verursachen, trotzdem auf uns schaut. Wenn du in die Welt hineinschaust, dann um Gottes Willen, ich denke, was jetzt wieder in Österreich in der Politik losgeht und wobei ich dankbar bin für diese Dinge. Wir beten, dass Gott die Dinge ans Licht bringt, die im Verborgenen sind. Und das tut er. Und dann müssen wir aber auch weiter beten als Volk Gottes. Wir haben eine Verantwortung, weil wenn Gott Dinge ans Licht bringt, dann können die Dinge positive Veränderung bringen oder vielleicht auch in die andere Richtung gehen, weil der Feind auch dran ist und versucht, Dinge negativ zu beeinflussen. Wenn Gott nicht den Feind in die Schranken weisen würde, dann um Himmels Willen, wie würde es ausschauen auf dieser Erde? Schaut jetzt schon oft sehr herausfordernd aus. Und da denke ich mir immer, ich bin so dankbar, dass er so viel Gnade hat mit uns. Ich bin so dankbar, dass er sagt, wo Sünde mächtig ist, ist Gnade noch viel mächtiger. Weil wir hätten in Österreich Gericht verdient und nicht ein ruhiges Leben. Es gibt so viele Dinge, die widergöttlich sind in unserem Land und die passieren, dass eigentlich Gott Gericht bringen müsste. Aber in seiner großen Gnade, wenn er Menschen findet, die für dieses Land einstehen und beten, und über das werden wir heute auch noch kurz reden, dann würden die Dinge anders ausschauen. Und wir können jetzt heute auch über das reden, weil meine Frau noch heimgefahren ist, die Predigt geholt hat, die ich vergessen habe zu Hause. Danke, Schatz. Gut, großer Glaube. Wir haben uns angeschaut den Abraham. Und der Abraham, den haben wir uns angeschaut, genau, da sind wir, dass er das Natürliche gesehen hat und das Geistliche gesehen hat. Und dass er gewusst hat, dass das Geistliche stärker ist wie das Natürliche und sich darum entschieden hat, er glaubt Gott und er hält fest an dem, was Gott ihm sagt. Wir haben die Sarah angeschaut, die sich entschieden hat und gesagt hat, Gott ist völlig vertrauenswürdig. Weil Gott nicht lügt, kann ich dem, was er sagt, völlig vertrauen. Man kann sich erinnern, wir haben einen kleinen Videoclip angeschaut von Indiana Jones, dieser Leap of Faith, dieser Glaubensschritt, wo er so auf diesen Abgrund hinaussteigt. Und wir haben gesagt, es ist nicht Glaube, es ist eigentlich Blödsinn, was er da macht. Weil aufgrund eines Notizbuches sein Leben zu riskieren, ist eigentlich Irrsinn und nicht Glaube. Glaube ist etwas, das auf jemanden basiert, dem ich völlig vertraue und auf dem ich mich hundertprozentig verlassen kann. Und darum tue ich Dinge im Glauben, aber nicht, weil ich mir was einbilde oder selber aus mir selber heraus Dinge tue. Das heißt, wir vertrauen nicht auf uns, sondern wir vertrauen auf den, der hinter dem Ganzen steht. Und der allmächtig, altwissend und allgegenwärtig ist. Und ich wäre ja eigentlich blöd, wenn ich auf so jemanden nicht vertraue, der das alles ist. Und das ist Gott. Und wir haben uns angeschaut und gesagt, wir wollen, dass wir, es ist wichtig, dass wir Gottes Wort kennen und das auch umsetzen und tun, was das Wort Gottes sagt. Weil sonst, ja, macht es keinen Sinn. Gut, heute schauen wir uns den Mose an. Und der Mose, ist einer, der so diesen Glauben gelebt hat, weil er mit Gottes Augen die Dinge angeschaut hat und angesehen hat. Weil er die Verheißungen gesehen hat. Weil er die, was gesehen hat? Die Belohnung, das Ergebnis, nämlich dass die Dinge, wenn Gott gesagt hat, er wird die Dinge tun, dann werden wir diese Dinge sehen und erleben, selbst wenn es dazwischen drin eine ganze Menge Täler und Dinge gibt, die nicht so prickelnd sind und nicht so toll, wie man es vielleicht gerne hätte. Aufgrund der Zeit werde ich jetzt nicht mehr ganz auf den Mose eingehen, vielleicht so ein paar kleine Fakten, um uns das vor Augen zu führen. Mose war ein Hebräer, der geboren wurde in Ägypten. Die Hebräer, das israelitische Volk, war dort in Gefangenschaft. Weil sie so gewachsen sind, mussten alle Kinder getötet werden. Den Mose haben sie dann die Eltern da in einen Korb getan. Die hat durch Gottes Führung noch die Schwester vom Pharao gefunden, aufgenommen. Und es ist der Mose in Saus und Braus am Hof des Königs aufgewachsen, am Hof des Pharao. Aber er hat gewusst, dass er ein, irgendwie ist er da drauf gekommen, keine Ahnung. Haben jetzt,
seine Mutter hat ihn noch gestillt.
Genau, ah ja, stimmt. Traum. Die, gut, gehen wir jetzt in die Details hinein. Aber auf alle Fälle hat er gewusst, er ist ein Hebräer und war bereit, alles aufzugeben, den ganzen Wohlstand an diesem Pharaonenhof, um mit dem Volk den Willen Gottes zu erleben. Er war bereit, Leid auf sich zu nehmen, damit diese Berufung, die Gott gegeben hat, geschieht. Und so hat er gemeint, wenn er einen Ägypter erschlägt, der da den Hebräern Böses angetan hat, dann wird das alles passen. Und er hat es aus seiner eigenen Kraft gemacht, was dann dazu geführt hat, dass er 40 Jahre in der Wüste verbracht hat und dann dort Schafe gehütet hat, bis er irgendwann und eigentlich so ja, mit seinem Leben, glaube ich, zufrieden war. Und dann ist Gott ihm begegnet in diesem brennenden Dornbusch, hat ihn wieder nach Ägypten geschickt. Dort haben sie diese 10 Wunder Gottes erlebt, die 10 Plagen, wie Gott sie herausgeführt hat aus Ägypten. Und dann sind sie in die Wüste hineingegangen, wollten ins verheißene Land hinein. Das hat dann nicht geklappt, aus Unglaube. Und so haben sie weitere 45 Jahre in der Wüste verbracht und es war nicht immer einfach für den Mose mit diesem Volk, das da sehr starkköpfig war und auch immer wieder gemurrt hat und gegen Gott rebelliert hat. Aber wie hat Gott dieses Ziel, wie hat Mose dann schlussendlich dieses Ziel erreicht? Das Ziel, das verheißene Land? Der Mose hat nie auf sich selber geschaut. Er hat das gelobte Land erreicht mit dem Volk, obwohl er selber da nicht hineingegangen ist. Das ist aber eine andere Geschichte. Er hat durchgehalten all die Herausforderungen, weil er auf die Belohnung geschaut hat. Schauen wir uns ein paar Dinge an im Hebräer Kapitel 11. Dort heißt es: Durch Glauben versteckten die Eltern von Mose ihr Kind nach der Geburt 3 Monate lang. Sie sahen, dass Gott ihnen ein schönes Kind geschenkt hatte und hatten keine Angst vor dem, was der König ihnen antun konnte. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Durch Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Durch Glauben befahl Mose dem Volk Israel, das Passa zu halten und die Türpfosten mit Blut zu bestreichen, damit der Engel des Todes ihre erstgeborenen Söhne nicht tötete. Durch den Glauben zog das Volk Israel durch das Rote Meer, als wäre es trockenes Land, doch als die Ägypter sie verfolgten, ertranken sie alle. Und so weiter. Durch was ist das alles geschehen? Durch Glaube. Und was ist Glaube? Was ist Glaube? Glaube ist das tiefe Vertrauen in eine vertrauenswürdige Person. Wenn du zur Hungerburg hinauffährst und dann rauffährst aufs Havele Kar, zur Seegrube, dann hast du Vertrauen in jemanden, der diese Gondel konstruiert hat. Wenn du kein Vertrauen hättest, dass das funktioniert, würdest du ja hoffentlich nicht einsteigen, oder? 40, 50 Meter über dem Boden, da geht es ganz schön runter. Vertrauen und ist etwas, was wir eigentlich alle haben, Tag für Tag. Wenn du dich in dein Auto hineinsetzt, dann vertraust du darauf, dass die Dinge funktionieren und die Bremsen klar sind. Wenn du dich auf den Stuhl setzt, dann vertraust du darauf, dass der den gemacht hat, nicht einen Pfusch gebaut hat. Wir können also alle glauben, weil Glaube ist Vertrauen. Wichtig ist, dass wir es auf die richtigen Dinge setzen. Wir können Gott von ganzem Herzen vertrauen, weil er vertrauenswürdig ist. Und dieses Vertrauen in Gott hat damit zu tun, dass wir mit seinen Augen sehen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht und Hebräer 11,6 sagt es dann auch nochmal: Wir müssen glauben, dass Gott existiert und die ihn suchen, belohnt. Nur so können wir ihm gefallen. Nächstes Bild. Das ist die Florence Chadwick. Die Florence Chadwick ist eine Langstreckenschwimmerin. Und die, wer das Buch gelesen hat, da steht es drin, die hat 1956 eine Strecke geschwommen von 36 oder 32 Kilometer und zwar durch irgendeinen Kanal durch. Vor Kalifornien war das irgendwo. Und als sie da hineingegangen ist, war das Wetter total schlecht, das Wasser war kalt, es war neblig. Man hat sie kaum gesehen, obwohl sie neben dem Boot geschwommen ist. Und sie ist da geschwommen und geschwommen und geschwommen, bis sie irgendwann gesagt hat, es geht nicht mehr, sie kann nicht mehr. Und ist ins Boot gestiegen und sie war noch genau 1,6 Kilometer vom Ziel entfernt. Kurze Zeit später, weiß nicht wie viel dazwischen, ist sie diese Strecke noch einmal geschwommen und es war schönes Wetter. Und sie hat gesagt, wenn ich damals das Land gesehen hätte, dann hätte ich es erreicht. Wenn ich damals gesehen hätte, wie weit die Küste noch weg ist, dann hätte ich es geschafft. Und da war ein schöner Tag und sie ist diese 32 Kilometer durchgeschwommen. Und mit dem Glauben ist es so ähnlich. Glaube heißt auch, dass wir die Dinge vor Augen haben und immer wieder uns auf das fokussieren, was Gott gesagt hat. Dass wir uns den Blick nicht verstellen lassen und der Feind tut alles, um dir diesen Blick zu verstellen. Der Feind versucht, deine Erinnerungen auszulöschen, was Gott schon getan hat in deinem Leben, weil wenn du dich daran erinnerst, was Gott schon getan hat, dann ist Glaube in dir, dass er auch die anderen Dinge tun wird. Und darum ist Glaube so etwas Entscheidendes. Im Hebräer 6, von Vers 13 weg, wo bin ich jetzt? Im Hebräer 11, lass uns das kurz anschauen. Hebräer Kapitel 6, da steht, denkt an Gottes Zusage, die er Abraham gab. Weil Gott bei keinem Größeren schwören konnte, schwor er bei seinem eigenen Namen und sagte, ich werde dich segnen und deine Nachkommen sollen zahllos sein. Danach wartete Abraham geduldig und empfing schließlich, was Gott ihm versprochen hatte. Wer einen Eid leistet, schwört bei einem Größeren, dass er diesen Eid halten wird, und ein solcher Eid ist ohne Zweifel gültig. Auch Gott verpflichtete sich mit einem Eid, damit die Empfänger dieser Zusage, das sind auch wir sind auch Erben dieses Segens Abrahams, damit wir vollkommen sicher sein können, dass sie unabänderlich ist, ich sage es mit meinen Worten. Gott gab uns also sowohl seine Zusage als auch seinen Eid, die beide unabänderlich sind, weil Gott nicht lügt. Gott ist kein Mensch, der die Unwahrheit sagt. Das, was Gott sagt, es hat Bestand und es wird sich erfüllen. Vielleicht nicht immer so, wie wir es uns vorstellen, vielleicht nicht immer so, wie wir es uns wünschen, aber so, wie Gott es geplant hat, werden die Dinge geschehen. Ob wir es glauben oder nicht glauben, ob wir es wollen oder nicht glauben, seine Pläne erfüllen sich schlussendlich. Und dann heißt es weiter, das ist für uns, die wir bei ihm Zuflucht gesucht haben oder auf ihn vertrauen, eine große Ermutigung. Denn wir wollen ja das vor uns liegende Ziel, die Erfüllung der Hoffnung, erreichen. Und diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Sie reicht hinter dem Vorhang des Himmels bis in das Innerste des Heiligtums Gottes. Ein Anker ist etwas, das was festhält, oder? Und diese Zusagen, die Gott uns gegeben hat und für die er sich verbürgt mit seinem Namen, die sind ein Anker für unsere Seele, weil jeder von uns auch durch schwierige Zeiten geht. Und in diesen schwierigen Zeiten verliert man manchmal diesen Blick aus den Augen. Und darum sagt die Bibel, erinnere dich immer wieder dran, dass Gott seine Verheißungen wahr macht. Erinnere dich daran, dass Gott vertrauenswürdig ist. Erinnere dich daran, dass du eine große Belohnung sehen wirst, weil du Gott vertraut hast. Denn es wird der Tag kommen. Wenn wir noch leben, werden wir es da auf der Erde erleben. Wenn wir schon beim Herrn sind, werden wir es aus dieser Perspektive erleben. Aber es kommt der Tag, wo Jesus Christus zum zweiten Mal zurückkommt. Und dann wird er diese Erde richten. Und es wird was Wunderschönes sein für die, die ihm nachfolgen und ihr Herz für ihn geöffnet haben. Und es wird furchtbar sein für die, die erkennen müssen, dass Gott real ist, dass alles, was er gesagt hat, in seinem Wort wahr ist. Aber sie haben es nicht geglaubt und sie haben anders gelebt. Darum ist es so wichtig, dass du mit Augen schaust, die Gott vertrauen, mit Augen wie Mose. Wie geschieht es? Noch einmal. Wir schauen auf die Belohnung, auf die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Wir nehmen diese Verheißungen und wir beschäftigen uns damit. Es ist auch oft wichtig, diese Verheißungen auszusprechen. Wenn dann so Gedanken kommen, negative Gedanken, einfach auch laut zu sagen, nein, Gott hat gesagt, so und so ist es. Weil der Glaube kommt vom Hören und vom Hören des Wortes Gottes. Und wenn du diese Verheißungen Gottes laut aussprichst, predigst du zu dir selber. Glaube entsteht auch durch das, dass wir das hören. Jesus Christus sagt so oft, wenn er, schau mal im Neuen Testament, wenn er Leute heilt, sagt er, dir geschehe nach deinem Glauben. Weißt du, Gott hat Glaube für dich. Für Gott ist es kein Thema. Der Glaube von Gott ist da. Die Frage ist, findet das ein Gegenüber, wo dieser Glaube Gottes sich mit unserem verbinden kann und auf dieser Erde Dinge freisetzen kann, damit sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das ist eine wichtige Sache. Und wenn wir diese Verheißungen für uns in Anspruch nehmen, dann gehen wir auch Schritte. Dann tun wir Dinge. Wir haben schon einige Jahre her dieses Gesetz für uns in Anspruch genommen, dass wir gesagt haben, Herr, du sagst, wer sät, der wird auch ernten. Und wir haben da einen Sprecher bei uns gehabt, ich habe es glaube ich euch eh schon mal erzählt, die Geschichte, der hat gerade einen Dienst in Pakistan aufgebaut und der musste zu Fuß durch den Dschungel gehen in die Dörfer. Und wir sind hergegangen und haben gesagt, Herr, wir brauchen ein neues Auto. Wir kaufen dem ein Moped und das ist einfach unsere Saat. Und der Rest ist in deiner Hand. Und wir haben ihm ein Moped gekauft. In der Zwischenzeit, glaube ich, sind es aus diesem Moped 600 geworden oder was. Der Dienst ist gewaltig gewachsen. Die haben überall Gemeinden gegründet und so weiter. Und wir haben einige Zeit später einen neuen Toyota bekommen. Das war jetzt nicht das, wo wir gesagt haben. Wir haben einfach gesagt, du hast so gesagt, jetzt tun wir es. Aber wir haben jetzt Gott nicht vorgeschrieben, was er daraus machen muss und wie es geschehen soll. Aber das war das einzige nagelneue Auto, das ich in meinen 55 Jahren bisher gefahren habe. Sonst kaufe ich immer Gebrauchte. Und ich kaufe lieber ein gutes, schönes Gebrauchtes, als wie ein nagelneues, das einen Haufen Geld kostet und vielleicht sogar mehr wie ein gutes, gebrauchtes Auto. Es ist wichtig, dass wir diese Schritte gehen und dass wir mit diesen Augen Gottes schauen, so wie Mose. Schau mit den Augen Gottes wie Mose. Gut. Gehen wir noch zu einem nächsten Punkt, der für mich wichtig ist in dem Zusammenhang. Für mich ist der Mose so ein fast schon übermenschliches Beispiel von jemandem, der mit ganzem Herzen immer auf Gott geschaut hat. Im 4. Mose, lass uns das lesen miteinander. 4. Mose 14 von Vers 10 weg. Das ist diese Situation, von der wir vor kurz gesprochen haben, wo das Volk Israel aus Ägypten herausgekommen ist und zum verheißenen Land gegangen ist. Das ist eine Reise von, ich glaube, ungefähr 11 Tagen oder sowas, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, was ich damals gelesen habe. Ist nicht so weit, keine 40, 45 Jahre, sondern 11 Tage. Und sie stehen vor diesem verheißenen Land und die Spione werden ausgesandt und gehen da hinein. Wenn wir uns vielleicht nächsten Samstag ein bisschen damit beschäftigen, kommen zurück und sagen, es ist genauso, wie Gott gesagt hat, ein Land von Milch und Honig, aber da sind die Riesen drin, da sind die Probleme, da sind die Herausforderungen, da sind die Dinge, wir können das niemals schaffen. Und sie machen dem Volk Angst und das Volk rebelliert und sie wollen den Mose umbringen und sie wollen zurück nach Ägypten und die Herrlichkeit des Herrn erscheint in der Situation. Und dann sagt der Herr, doch da erschien allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn am Zelt Gottes. Also Gott ist hineingekommen in diese Situation. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange wird mich dieses Volk noch verachten? Wie lange noch wollen Sie mir nicht vertrauen, trotz all der Wunder, die ich unter Ihnen getan habe? Ich will Sie verstoßen und durch eine Seuche umkommen lassen. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen, das größer und mächtiger ist als Sie. Was ist das für ein Angebot, das der Herr oder der Mose macht? Eigentlich ein gewaltiges, oder? Was der Herr eigentlich zu Mose sagt, sagt: Mose, du musst nicht mehr länger dich herumschlagen mit diesem Volk, die mir nicht vertrauen. Du musst nicht mehr länger dir gefallen lassen, dass sie dich steinigen wollen. Du musst nicht mehr länger dafür sie eintreten und weiß ich was tun. Du musst nicht mehr länger all dieses Leid in Anspruch nehmen und das da eh zu viel ist und dir den Kopf zu brechen. Ich bringe wir alle um und aus dir mache ich ein größeres Volk und herrlicher, wie die jemals sein werden. Was würdest du tun, wenn du so einen Vertrag kriegst? Wo kann ich unterschreiben? Ganz ehrlich, ich würde kämpfen. In meiner Seele. Das ist ein Angebot, oder? Ich kann jetzt den Rest von meinem Leben mich herumschlagen mit denen, weil die werden sich nicht groß bessern. Oder ich kann ein tolles, gesegnetes Leben haben und die gehen alle den Bach ab. Aber Mose, sagt das Wort Gottes, war der demütigste Mann auf dieser Erde. Und inwiefern war er demütig? Das lesen wir jetzt. Und dann sagt er Mose: Aber die Ägypter werden davon hören, gab Mose dem Herrn zu bedenken. Durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte befreit und auch die Bewohner dieses Landes werden dies erfahren. Sie haben gehört, dass du, Herr, mit diesem Volk bist, den du dich für alle sichtbar zeigst. Sie wissen, dass deine Wolke über ihnen steht und dass du bei Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule vor ihnen herziehst. Wenn du nun das ganze Volk auf einen Schlag tötest, werden die Völker, die von dir gehört haben, sagen: Der Herr konnte dieses Volk nicht in das Land bringen, das er ihnen mit einem Eid versprochen hatte, deshalb hat er sie in der Wüste getötet. Herr, deine Macht soll so groß sein, wie du gesagt hast, als du sprachst: Ich bin der Herr, meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Ich vergebe Sünde und Unrecht und trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft, sondern bestrafe die Kinder für die Sünde ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Vergib diesem Volk durch seine Sünden aus deiner beständigen Liebe heraus, so wie du es ihm immer und immer wieder vergeben hast, seit es Ägypten verließ. Da antwortete der Herr: Ich werde ihnen vergeben, wie du gebeten hast. Wir wissen dann, dass sie in die Wüste gehen und diese Generation in der Wüste stirbt, eines natürlichen Todes, bevor sie dann ins verheißene Land hinein können. Aber was für ein Herz hat dieser Mose. Es geht ihm nicht um sich selbst. Es geht ihm um Gott und seine Ehre. Es geht ihm nicht um ihn selbst. Es geht ihm um dieses Volk, von dem er sieht, wie schwach es ist und wie katastrophal das oft mit ihnen ist. Und trotzdem glaubt er, dass die Verheißungen Gottes über diesem Volk sich erfüllen werden. Und er geht her und tut Fürbitte. Er schlägt diesen Deal aus. Und ich glaube nicht, liebe Geschwister, dass Gott das Volk vernichten wollte. Man muss die Dinge immer im Zusammenhang lesen. Und so lesen, dass man sie im Lichte des Wesen Gottes sieht. Weil viele Dinge stehen drin, die sind aus einer menschlichen Sicht geschrieben, damit wir es verstehen. Und Menschen haben die Dinge dann so kommuniziert. Nicht alles heißt dann, aha, so ist Gott. Sondern Gott ist einer, der wie im Hesekiel 22, 30 bis 31, vielleicht kann man das an die Wand werfen, sagt: Da geht es auch darum, dass das Volk schlimme Dinge tut. Und da sagt Gott: Ich hielt Ausschau nach einem unter ihnen, der die Mauer schließt und für mich in dieses Land, für das Land in die Bresche springt, damit ich es nicht zerstöre, aber ich fand niemanden. deshalb, weil er niemand gefunden hat, der für dieses Volk eintritt, Buße tut, betet für dieses Volk, werde ich meinen Groll über sie ausgießen und das Feuer meines Zorns wird sie vernichten. Ich werde sie so bestrafen, wie sie es für ihr Verhalten verdienen, spricht der Herr. Der Herr hat nur zwei Möglichkeiten. Der Herr ist heilig und gerecht. Er muss Sünde bestrafen. Und die einzige Chance, dass er Sünde nicht bestrafen muss, ist, wenn er Menschen findet, die Fürbitte tun, die eintreten für diese Menschen. Und ihm sozusagen ein Recht geben, hineinzuwirken. So komisch das jetzt klingt. Genau aus diesem Grund ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen, weil wir böse waren und uns nicht erlösen konnten, ist er gekommen und hat stellvertretend für uns seine Sünden auf sich genommen. Das ist sein Herz. Das ist das Herz Gottes. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, er nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der Herr wollte das Volk nie vernichten, aber er hat jemanden gebraucht, der Fürbitte tut für dieses Volk. Und das, denke ich, soll auch uns neu herausfordern. Schaust du die Dinge durch die Augen Gottes an? Oder durch deine eigenen? Bist du bereit, hinter dem Problem einen gnädigen, liebenden Gott zu sehen, der die Situation verändern will? Egal, ob wir auf die Gemeinde schauen, und auch in unserer Gemeinde gibt es genug Zeug, was nicht okay ist. Aber schauen wir auf die Probleme oder schauen wir auf Gott oder schauen wir unsere Welt an? Wenn ich alleine Österreich anschaue, wie viele Kinder jedes Jahr abgetrieben werden, gibt es genug Grund für Gericht. Aber schauen wir auf einen Gott, der diese Menschen liebt in all ihrer Verlorenheit, so wie er dich und mich liebt, weil wir waren genauso verloren. Wir waren kein bisschen besser. Der einzige Unterschied zwischen jemandem, der abtreibt, und mir ist Jesus Christus und nicht mein besseres und mein gutes Leben. Sind wir bereit, so wie Mose, durch die Augen Gottes zu sehen? Bist du bereit, den anderen durch die Augen Gottes zu sehen? Oder siehst du sie aus deinem Groll, aus deinem Zorn? Wenn Mose das getan hätte, weiß nicht, was mit dem Volk passiert wäre. Aber Mose war bereit, dahinter zu schauen. Mose war bereit, die Größe Gottes zu sehen in der Not, in der Sünde, in der Rebellion, in dieser Schwachheit des Volkes. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das auch neu lernen. Und für das bete ich auch, dass wir das neu lernen. Wenn du die Politik in Österreich anschaust, was sagst du? Wie redest du darüber? Redest du wie jemanden, der mit den Augen Gottes sieht, oder redest du mit anderen Augen? Redest du Leben? Trittst du im Gebet ein für das Volk? Betest du für unsere Regierung? Unsere Regierung braucht Gebet. Niemals dringender wie jetzt. Morgen ist EU-Wahl. Bitte geh hin. Wähl jemand, der christlich-soziale Werte hat und vertritt. Wir wollen nicht, dass die EU noch links kippt, und wir wollen nicht, dass sie noch rechts kippt. Das ist beides nicht gesund. Es braucht eine gesunde Mitte. Lukas Mandl, habe ich gehört, soll jemand sein. Ich habe einige Dinge gelesen, auch von ihm, der eintritt, und schaut immer recht gut aus, was er da sagt und für was er eintritt. Es gibt auch christliche Politiker. Christ allein heißt nicht, dass es gut ist. Man muss sich die Dinge schon auch anschauen und überlegen. Aber gut. Wir, du und ich, wir können so viel verändern durch Gebet. Als Gott zum Abraham gekommen ist, und damit komme ich zum Ende, und mit ihm gegessen hat und dann aufbricht, sagt er zu ihm: Hey, du bist mein Freund, ich erzähle dir, was ich vorhab. Sodom und Gomorra, diese Städte, schreien zu mir. Die ganze Bosheit schreit zu mir empor, und ich gehe jetzt hin und ich vernichte diese Städte. Und der Abraham ringt mit Gott, und um 10 gerechter Willen hätte Gott diese ganze Stadt verschont. Ich weiß nicht, wie viele Gerechte es in Österreich braucht, die zum Herrn beten, damit er unsere Stadt, unser Land nicht mit Gericht straft, sondern seine Gnade ausgießt und Erweckung stattfindet. Und ich möchte dich echt dazu einladen. Und ich möchte heute echt ins Gewissen reden. Wir haben am Freitag um 6 Uhr da in der Früh gebetet, wir waren zu zweit. Leute, wenn wir unsere Verantwortung nicht wahrnehmen, als Christen für dieses Land einzutreten, und ich glaube dir, dass du auch zu Hause betest, und das finde ich alles gut, das ist, versteht mich nicht falsch, aber es tut mir weh, und ich habe meine Fragezeichen, wenn unsere Gebetstreffen vor dem Gottesdienst, da musst du nicht einmal extra herkommen, sondern einfach um 3:15 da sein und kannst eine halbe Stunde mitbeten für unser Land. Aber wenn wir nicht einmal bereit sind, so kleine Dinge zu tun, dann geh einfach mal vor Gott. Und ich weiß, jeder ist beschäftigt, versteht mich nicht falsch, ich will dir keinen Druck machen, aber lass dich vom Heiligen Geist auch überführen. Ich spüre seit einiger Zeit so ein Drängen, für diese EU-Wahl zu beten, für die Regierung zu beten. Weil ich glaube, dass Gott was vorhat mit unserem Land. Und dass jetzt die Weichen gestellt werden, dass Dinge geschehen können. Aber es hängt auch von uns, seinem Volk, ab, ob wir uns eins machen mit ihm und bereit sind zu sagen, Herr, wir sind schwach, wir sind... Und trotzdem sagt der Herr, viel vermag das Gebet eines Gerechten. Und es ist gut, zu Hause zu beten. Danke dir dafür. Aber es ist auch wichtig, dass wir zusammenkommen und gemeinsam beten. Und das findet zweimal im Monat statt und es gibt die Möglichkeit, jeden Samstag vor dem Gottesdienst. Denk doch einmal drüber nach, beweg's vor Gott. Und vielleicht wird Geschichte verändert, weil du bereit bist, eine halbe Stunde oder eine Stunde zu opfern für den Herrn. Bitte betet auch zu Hause und deine Gebete bewirken echt was. Ich möchte das einfach nochmal neu auch dich ermutigen und vor Augen führen und in Erinnerung rufen. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann komm und bet auch miteinander. Weil wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn sie im Gebet übereinstimmen, dann wird Gott Dinge tun. Und unser Land braucht dich wirklich. Amen. Gut. Schau auf Gott und seine Verheißungen und halte daran fest. Auch wenn Herausforderungen da sind und Leid, das ist Teil der Berufung. Darum haben wir diesen Anker von diesem Versprechen, von dieser Verheißung Gottes, die unumstößlich ist. Und sieh die Dinge mit Gottes Augen. Er ist ein gnädiger Gott und er will retten. Schau mit Gottes Augen, so wie Mose. Amen.